Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann. In diesem Podcast sprechen wir über Themen rund um Bindungs- und Entwicklungstrauma, Psychotherapie und Spiritualität, Wege der Bewusstwerdung und Transformation. Schön, dass du da bist. Viel Spaß.
Hallo Markus.
Hallo Raphael.
Hi. Ja, schön, dass wir uns wieder treffen hier im Podcast. Ja, das scheint ja doch eine richtige Regelmäßigkeit zu werden. Und ja, freut mich, dich zu sehen. Markus, wir haben letztes Mal gesprochen, verschiedene Betrachtungen in Richtung Bindungs- und Entwicklungstrauma. Was ist es? Wo kommt es vielleicht her? Was löst es aus? Was sind Symptome und so weiter? Und ich finde, das war sehr dicht, geparkt, informativ. Und wir sind nicht ganz zum Schluss gekommen. Also wir haben am Ende hatten wir noch ein Thema, was wir noch ein bisschen ausführen wollten.
Ja, so ein bisschen vielleicht, ne? Das war das irgendwie mit dem das Trauma im Körperzustand ist oder irgend sowas, ne? Das hatten wir, glaube ich, angeschnitten.
Genau. Wollen wir da vielleicht einfach nochmal ansetzen und dann so schauen? Es gab eine Frage von einer Zuschauerin, würde ich super gerne auch später drauf eingehen, aber vielleicht lass uns doch da mal ansetzen und dann lass uns
fließen. Ja, klar, gerne. Setzen wir da an. Ja, wir hatten ja letztes Mal viel über das autonome Nervensystem gesprochen. Ne? Also war so die ganzen Zusammenhänge, dass sich das halt bildet, während wir aufwachsen und dass dann noch Verschaltungen kommen und. Das war nämlich so der Punkt, dass wir ganz am Schluss nochmal gesagt hatten, wenn wir dann später, wenn wir fertig sind, wenn das autonome Nervensystem sich ausgebildet hat und wir sind dann in der Welt und haben traumatische Erfahrungen da drin, bindungstraumatische Erfahrungen, haben Stress im Nervensystem und reinszenieren immer wieder das, was wir in der Kindheit erlebt haben, dann spielt die entscheidende Rolle dabei eben unser autonomes Nervensystem. Und davor ist es nochmal wichtig, oder vor dem Hintergrund ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass das Trauma nicht irgendwas Psychisches ist. Also mit der Psyche ist alles in Ordnung. Was da passiert ist, dass da im Körper bestimmte Muster abgespult werden, wie automatisch, aus dem autonomen Nervensystem heraus. Und das, was wir Verstand nennen, da hatten wir letztes Mal von dieser Erbse gesprochen, von dieser Gemüseerbse versus diesem Fußballfeld von Nervensystem im Größenvergleich, da hat der Verstand nichts mehr zu kamellen. Das heißt, das autonome Nervensystem bestimmt, wenn entsprechend getriggert, entsprechende Auslöser da sind im Außen, bestimmt darüber, was wir fühlen und was wir denken. Mhm. Und ich finde das eine ganz wichtige Botschaft für alle Menschen, die mit Traumafolgen rumlaufen. Die können im Prinzip sofort aufhören, damit sich selber zu verurteilen für das, was in ihnen ist. Weil die haben es nicht unter Kontrolle. Mhm. Es ist nichts, wo ich bewusst die Entscheidung treffen kann, ich mache das jetzt anders. Ja, wenn das Stresslevel entsprechend hoch ist, dann übernimmt das autonome Nervensystem, dieser Mechanismus rastet ein und es läuft einfach ab. Ja, das ist ungefähr so wie, du gehst auf die Rutschbahn und du sitzt da oben, solange ist noch alles gut. Und in dem Moment, wo du anfängst zu rutschen, dann rutschst du.
Ja.
Vorausgesetzt, die Rutschbahn ist fluffig, ja, sonst bleibst du vielleicht irgendwo nochmal hängen, aber du rutschst und wenn du einmal losgerutscht bist, dann ist der Prozess in Gang gesetzt und dann läuft es. Mhm. Und das ist dem wir auch ausgeliefert sind mit der Stärke unseres autonomen Nervensystems. Also das finde ich nochmal sehr erwähnenswert und auch eine wichtige Botschaft für alle Menschen, die mit Traumafolgen durchs Leben rennen.
Ja, sehr wichtig. Und ich würde es auch gerne noch so ein bisschen genauer anschauen. Also du hattest es letztes Mal erwähnt. Zum einen ist das Nervensystem im Vergleich wesentlich einflussreicher. Na, das war dieser Vergleich mit Fußballfeld und Erbse. Mhm. Und auch wesentlich schneller. Das heißt, das Nervensystem, du hast eine Zahl, wie viel mal schneller das reagiert als unser Verstand?
Ja, müssen wir jetzt umrechnen. Also, wie viel mal schneller? Also, es ist so, Verstand hat eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 2000 Bit pro Sekunde. Autonomes Nervensystem hat eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 4 Milliarden Bit pro Sekunde. Mhm.
Ja, ich kann es auch nicht ausrechnen, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig.
Also wenn ich jetzt grob überschlage, ist es, glaube ich, 2 Millionen Mal schneller oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Nicht so gut im Kopf rechnen gerade.
Wir sagen mal 2 Millionen. Und wenn es nur 200.000 sind, dann wird man es uns nachsehen. Noch ziemlich viel schneller. Ja. Und das hat eine gute Funktion. Also das würde ich auch gerne nochmal betonen. Also das kann uns das Leben retten. Also und deswegen sind wir so gebaut. Also, dass wir in entscheidenden Momenten nicht erst überlegen müssen und abwägen, ist es jetzt gefährlich oder geht, sondern ja. Es gibt da ein System in uns, das noch bevor wir einen einzigen Gedanken gefasst haben, bereits reagiert.
Ja.
Und insofern ist es eine Schutzfunktion. Und das hilft vielleicht auch nochmal da ein bisschen die Selbstverurteilung rauszunehmen, dass diese ganzen Programme auch, die da ablaufen, uns schützen wollen und tatsächlich auch geschützt haben zu einer bestimmten Zeit. Ja. Deswegen spricht man auch von Überlebensstrategien oder Überlebensschutzmechanismen. Das finde ich nochmal spannend. Und dann, wenn wir jetzt so sprechen über so Zustände im Körper, da würde ich gerne mal genauer reinschauen, wie fühlen sich denn so Zustände an? Also wie kann man das überhaupt erkennen, ob man Zustände hat oder ob man davon frei ist? Woran erkennt man den Zustand? Auf der körperlichen Ebene erstmal.
Ja, ich könnte da mal mit einem eigenen Beispiel kommen.
Gerne.
Bei mir war es halt so, dass ich so im vergangenen Jahr, ich will jetzt mal ausgeklammert lassen, wodurch, ja, weil ich will da jetzt nicht noch ein zusätzliches Fass aufmachen. Aber ich habe halt bestimmte Dinge getan, die dazu geführt haben, dass ich mir meines Körperzustandes sehr viel bewusster geworden bin. Also ich habe sehr viel bewusster wahrgenommen, was in meinem Körper eigentlich passiert. Und es war wie so ein Unfall. Ja, ich wusste eigentlich gar nicht, dass es dazu kommen würde. Also ich habe nicht gesagt, ich will irgendwas tun, damit ich jetzt bewusster im Körper wahrnehme, sondern es ist wie so per Zufall dann gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel morgens aufgewacht bin und am Anfang war noch alles gut. Und dann war ich eine gewisse Zeit lang wach, halbe Stunde vielleicht, lag noch im Bett und kriegte auf einmal so richtig wie so, boah, jetzt ist aber totaler Stress in meinem Körper. Ein riesiges Brennen hier in meinem oberen Bauchbereich zum Beispiel oder ein Brennen in der Brust oder hier in der Schulter, manchmal an der Seite vom Oberschenkel. Oft sowas, was mit Brennen zu tun hatte bei mir. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wie so von innen getrieben gewesen bin und einfach nicht mehr liegen bleiben konnte. Auf der anderen Seite war es aber so, dass ich wie lustlos war und gar keine Lust hatte, irgendetwas zu tun. Also beides war irgendwie gleichzeitig da. Und so war das praktisch wie so ein Stück weit wie so ein inneres Gelähmtsein bei gleichzeitig diese Aktivierung zu verspüren. Und ich weiß nicht, das Wort paralysiert sein, ich weiß nicht, ob es das genau trifft, aber das ist das, was mir oft gekommen ist in diesen Momenten. Und ich konnte das null zuordnen. Ich wusste überhaupt nicht, was da los war. Und keiner konnte mir irgendwas dazu sagen. Ja, selbst in der Therapie, die ich für sehr gut halte, ja, in einer körperorientierten Therapie, auch da war irgendwo nicht so ein klarer ein klarer Anpack da. Und dann ist nochmal dieses Wissen über das autonome Nervensystem zu mir gekommen. Ich hatte ja anfangs gesagt im letzten Podcast, dass ich mich zuerst mal nur so vor 5 Jahren so oberflächlich damit beschäftigt hatte und dann jetzt irgendwie immer tiefer, immer tiefer. Und da sind mir auf einmal Groschen gefallen. Da ist mir auf einmal was klar geworden. Und mir ist auch klar geworden, dass das, was ich da spürte, dass das schon Zeit meines Lebens in meinem Körper drin ist, dass ich das nur so weit weggedrückt habe, dass ich das gar nicht mehr wahrgenommen habe. Also, was ich gespürt habe im Prinzip, ist der Stress gewesen, den ich in meinem Körper permanent habe. Und aus diesem Stress heraus haben sich dann wiederum Gedanken geformt, Gefühle geformt, so dass auch diese Lustlosigkeit da war, diese Antriebslosigkeit, wo ich gedacht habe, hey, das passt doch alles überhaupt gar nicht zusammen. Und im Zusammenhang mit dem autonomen Nervensystem, es gibt ja Zustände, wo sowohl das parasympathische Nervensystem, was eher für die Entspannung zuständig ist, als auch das sympathische Nervensystem gleichzeitig erregt werden.
Ja.
Und ich vermute jetzt mal, ich weiß das natürlich nicht mit Sicherheit, aber ich vermute mal, sowas in der Art ist mir widerfahren. Ja, ich vermute, dieses parasympathische Nervensystem teilt sich nochmal auf in so zwei Teile. Und einer dieser Teile ist dafür verantwortlich, dass man wie in einen Todstellreflex kommt. Das ist das, was Menschen erleben, wenn sie depressiv sind. Ja, also praktisch so alles geht zu Ende und es hat sowieso alles keinen Sinn mehr. Ja, also wie so ein Einleiten eines Sterbevorgangs, könnte man vielleicht sagen. Und gleichzeitig das sympathische Nervensystem vollständig hochgefahren ist. Ja, so. Das heißt also, irgendwas läuft schief im Körper. Ne? So ist das ja eigentlich nicht gedacht. Eigentlich ist das so gedacht, Sympathikus fährt hoch, Parasympathikus ist unten, von der Energie, die da reingegeben wird. Ja, das heißt, wenn in den Parasympathikus wenig Energie gegeben wird, dann tut der wenig für Entspannung gerade. Wird in den Parasympathikus viel Energie gegeben, tut er viel für Entspannung, mal ganz flach gesagt. Und beim sympathischen Nervensystem wird da wenig Energie reingegeben, tut er wenig für Handlungsaktivierung, wird viel Energie reingegeben, macht es viel für Handlungsaktivierung. Und das normale Gleichgewicht wäre, wenn der eine hoch ist, ist der andere niedrig. Und so geht das hin und her. Ja? Und offensichtlich ist es dann bei mir so gewesen, dass die beide hoch waren. Ja, also einmal dieses Brennen im Körper. Und auf der anderen Seite dieses, ich kann hier überhaupt nicht aufstehen, ich bin total lustlos. Ja? Und in so einem Zustand zu sein, ich sag dir, das wünsche ich keinem Menschen.
Ja.
Das Wichtige ist,
ja.
Sag.
Nö, sag doch mal, das Wichtige ist, wenn es wichtig ist, dann sag du mal.
Das Wichtige ist, dass ich dann nach einer nicht allzu langen Zeit einen Kontext gekriegt habe und dass ich das dann einsortieren konnte und wusste, ach so, das geht hier ab gerade. Und dieser Kontext hat mir wiederum sehr geholfen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was ist mit mir nur los? Ja, und diese Gedanken, was ist mit mir nur los, die haben mit dieser Kontextbildung nicht mehr so viel Gewicht gehabt.
Ja. Ja, ja. Also allein aus dem Grund ist es, oder was ist allein aus dem Grund? Ich meine, das ist eine Riesenerkenntnis, ne? Aus diesem Grund mitunter ist es super wichtig und super hilfreich, diese Funktion und diese Mechanismen zu entdecken und kennenzulernen, darüber zu hören, zu lesen. Also das ist ja auch die Basis hier von dem Podcast, dass wir aufklären wollen. Genau, und was du gerade beschreibst, ich meine, also so, dass beide Zweige, also parasympathische und sympathische Nervensysteme, so auf Vollgas gehen sozusagen. Ich meine, es erinnert mich auch an Peter Levine. Wenn der über Schocktrauma spricht, dann sagt er, das ist wie wenn du den Gas, also Gaspedal voll durchdrückst und gleichzeitig voll die Bremse drückst.
Mhm, okay.
Ne? Oder? Also kennst du diese Aussage?
Das Bild war jetzt kurz stehen geblieben, deshalb war ich so ein bisschen was am Stocken. Okay. Ich kenne diese Aussage, ich weiß jetzt aber nicht, ob das in dem Zusammenhang war. Da bin ich mir nicht sicher.
Okay.
Könnte aber gut sein, dass es da um parasympathisch und sympathisch mit gleicher Energie ging. Wäre möglich. Ich will es aber nicht mit Sicherheit sagen.
Okay, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine,
es kann auch sein, dass er damit beschrieben hat, dass das wie so ist, dass die Menschen halt, die Traumafolgen tragen, einfach ganz viel Energie verbrauchen. Und das praktisch so wäre, als wenn das Auto die ganze Zeit. Nee, jetzt ich vertue mich gerade. Ich habe was verwechselt.
Okay.
Das ist genau das Beispiel, was du gesagt hast. Nein, das ist genau das Beispiel, was
ja,
du gesagt
okay,
hast.
Ja, okay, schön. Ja, okay.
Jetzt ist wieder da. Ja, ich habe da was verwechselt. Ich hatte nämlich vor kurzem nochmal woanders was gehört und da ging es um was Ähnliches, aber nicht um das Gleiche. Und das habe ich jetzt verwechselt gerade.
Ja.
Nee, passt, ja.
Also. Gut, du sagst jetzt, dass du diesen Zustand so wahrgenommen hast, dass da wie so ein Brennen im Bauchbereich und so eine Art von innerer Unruhe, Nervosität und gleichzeitig als geistige Erscheinung Lustlosigkeit oder
kein Bock, ja? Kein Bock. Auf nichts, auf gar nichts.
Also ich erlebe es so, dass vor allem in der Begegnung mit Menschen, wenn ich mich unsicher fühle, also wenn bei mir was getriggert wird, dass wie so eine Wand in mir entsteht. Also ich merke, es kommt wie so eine Schutzwand hoch. Menschen, die sich mit körperorientierten Verfahren beschäftigen, die kennen das ganz bestimmt auch, weil das ist in dieser prozessorientierten Arbeit, kommt es sehr oft vor, ne? Also wenn du in einen Prozess gehst und du spürst nach im Körper, dann merkst du, oh, da geht eine Mauer zu, oder oh ja, jetzt geht so ein bisschen auf und oder im Becken, jetzt bin ich ganz fest und so weiter. Das ist meiner Meinung nach, sind das so Hinweise, dass gerade ja das Nervensystem angesprungen ist und irgendwas versucht. Oder eben ja dysreguliert.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, also ich wollte es nur noch mal so ein bisschen klarer ziehen, wie kann sich das anfühlen? Oder vielleicht noch ein Beispiel. Ich erinnere mich, als ich noch recht früh in so Therapie war, auch in der Körper, also wir sind beim gleichen Therapeuten gewesen oder sind es noch. Und ich weiß noch ganz am Anfang, da war es so, dass ich andersherum wahrgenommen habe, dass irgendwas gerade schief läuft. Und zwar ist es mir auf der Arbeit immer mal wieder passiert, dass ich ganz gut drauf war, gut gelaunt und ganz optimistisch positiv. Und auf einmal ist es wie so gekippt und ich hatte so dunkle Gedanken dann und hatte das Gefühl, oh, ich möchte nicht, dass mich jemand sieht. Ich möchte nicht, dass man mir in die Augen schaut. Ich würde mich am liebsten verstecken, aber ich muss da sein. Also verhalte ich mich irgendwie so, dass ich nicht wahrgenommen werde und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in diesen Momenten einen ganz flachen Atem habe oder den Atem anhalte. Und dann konnte ich durch eine bewusste, tiefe Atmung hat sich der Zustand verändert. Und es war wirklich manchmal wie so auf,
das passt,
also es war fast wie magisch halt, ne? Dann konnte ich selbst beobachten, wie sich meine Wahrnehmung plötzlich verändert und wie meine Gedanken plötzlich wieder freundlich sind.
Ja.
Das waren spannende Momente für mich. Also ich wollte es jetzt einfach nur ein bisschen ausführen, wie man, also was vielleicht so, wie man das wahrnehmen kann, dass das Nervensystem dysreguliert ist. Also wie sich das anfühlt oder anfühlen kann auf körperlicher Ebene und auf geistiger, emotionaler. Ich meine, da gibt es bestimmt noch ganz viel zu sagen halt, wie Menschen reagieren.
Das war ja jetzt in meinem Fall, war das ja eine Extremausprägung, was ich da jetzt beschrieben habe. Ne? Mit diesem, dass es halt so brennt und so, ne? Und dann gleichzeitig halt auf der gedanklichen Ebene so oder auf der Antriebsebene diese Lustlosigkeit da. Das, was du jetzt beschrieben hast, ich glaube, das ist sehr viel mehr so in dem drin, was viele Leute gut nachvollziehen können. Einmal, dass das mit diesem Hartwerden, Festwerden, Enge, was du beschrieben hast. Und das andere, dass du irgendwie unvermittelt von einem guten Zustand auf einmal, bums, in einem schlechten Zustand hängst. Dass deine Atmung sich verändert und du nimmst das wahr. Ich meine, dafür musst du ja auch schon eine gewisse Körperbewusstheit haben. Die kommt bei dir dadurch, dass du halt schon einige Jahre die körperorientierte Prozessarbeit machst. Und gehen wir mal davon aus, dass jemand das wahrnehmen kann, ja, dann ist das halt auch nicht verwunderlich, dass sowas kommt. Und ich würde gerade sagen, diese Beispiele sind irgendwo so ein bisschen plastischer, diese beiden, die du da gebracht hast, als das, was ich jetzt eben gebracht habe. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu abgehoben.
Ja, das sind, also das klingt schon deutlicher und vielleicht auch dramatischer, so, ne? Was du beschrieben hast. Aber ich kann, also, ne, was fällt mir noch ein von Menschen aus meinem Umfeld? Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man heute noch von Hysterie spricht, aber früher war das ein Begriff, der auch in der Therapie verwendet wurde. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so zulässig ist. Aber wenn Menschen plötzlich hysterisch werden, ne, also irgendwo, es gab irgendeinen Trigger und plötzlich werden die so super übernervös und fangen dann vielleicht an, andere zu beschuldigen oder niederzumachen. Solche Sachen sehe ich. Ja, vielleicht sind es so ein paar Hinweise, die wir mal geben konnten.
Ja, und dass das eben alles irgendwo mit Effekten aus dem Nervensystem zusammenhängt. Ja, irgendwas passiert von außen, das Nervensystem übernimmt und sagt, also es wird irgendwie interpretiert hier Lebensgefahr. Und das Nervensystem übernimmt dementsprechend, wie es gebaut worden ist, wie es geprägt worden ist und reagiert dann mit einer scheinbar völlig übertriebenen Reaktion, aber für das Nervensystem eine vollkommen nachvollziehbare Reaktion, ja, weil da irgendwas mit Lebensgefahr verschaltet ist.
Ja. Gut, also das heißt, wir sind ja jetzt nochmal auf diese Körperzustände eingegangen und haben dann nochmal so nachgeschaut, wie sich das so zeigen kann. Und was ich auch noch wichtig fand, was du gesagt hast, ist, dass es nicht die Psyche ist, sondern der Körper.
Ja.
Und dass diese Zustände willentlich nicht veränderbar sind, weil unser Wille hat da keinen Einfluss drauf. Es geschieht eben autonom.
Ab einer gewissen Stärke nicht mehr, genau.
Richtig.
Ja.
Ich hatte gerade Atmen erwähnt. Was ist denn da dein Bezug zu?
Ja, da wollte ich auch noch was zu gesagt haben. Das ist mir ganz untergegangen gerade. Mit dem Atmen ist auch so. Atmen wirkt, je nachdem, wie du atmest, wirkt es auf einen Teil des parasympathischen Systems. Auf den sogenannten ventralen Vagusnerv. Ja, also dieser, ich muss das kurz erklären. Also der Parasympathikus teilt sich auf in einen Nerventeil, der praktisch hier vorne so in diesem Bereich verläuft, der sich um die Organversorgung und alles kümmert. Das ist der sogenannte ventrale Teil. Und es gibt einen dorsalen Teil, der läuft mehr so im hinteren Bereich. Und ist dafür, Zuständigkeit ist noch wichtig. Beim ventralen Teil ist die Zuständigkeit eher, dass wir in eine Entspannung kommen, dass wir in eine Beruhigung kommen und dass wir, ja, wie entspannt in Austausch, in Kontakt gehen können. Und dieser dorsale Teil hinten, der ist dafür zuständig, dass wir Tiefenentspannung erfahren. Also dass es wirklich ganz weit runter geht, wie im Schlaf zum Beispiel. Diesen dorsalen Teil brauchen wir auch, um in Tiefschlaf zu kommen. Und der kann aber eben auch dazu führen, dass wir in so einen Todstellreflex reinkommen, weil Todstellreflex ist im Prinzip auch eine ganz, ganz tiefe Entspannung, wo der ganze Muskeltonus rausgeht. Hm. Ja, das nur mal so zu diesem System, zu diesem Vagussystem. Und der Teil, der angesprochen wird, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise atmen oder angesprochen werden kann, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise atmen, ist dieser ventrale Teil des Vagus. Es kann also sein, dass dein sympathisches Nervensystem irgendwie hochgefahren ist, dass irgendwie Gefahr signalisiert wird und es geht praktisch in so eine Kampf- oder Fluchtbereitschaft rein. Das ist beides Sympathikoton. Und wenn du das jetzt mitbekommst und sagst, aha, hier hat sich gerade irgendwas verändert, ja, ich kriege halt irgendwie komische Gedanken, irgendwie meine Atmung ist flacher geworden, ja, dann merkst du ganz einfach, irgendwas ist hier komisch, irgendwas stimmt hier nicht. Und du dann sagst, aha, offensichtlich bin ich übererregt in meinem Nervensystem und du atmest auf eine bestimmte Art und Weise, dann kann das dazu führen, dass dein ventraler Vagus wieder online geht. Hm. Und mit diesem Online-Gehen des ventralen Vagus, also dieses Teil des parasympathischen Nervensystems, kann sich dann das sympathische Nervensystem wieder runterregulieren. Hm. Ja, die Gefahr, die im Nervensystem wahrgenommene Gefahr, wird also im Prinzip wieder beruhigt. Ja, und so kommst du dann wieder da an, wo du ursprünglich gewesen bist. Und schon verändern sich die Gedanken auch wieder.
Ja.
Ja, das ist das mit der Atmung. Ich kann mit der Atmung aber auch das Gegenteil bewirken. Ja, es hängt immer davon ab, wie ich atme. Hm.
Ja. Das ist spannend, weil die Atmung ist ja so etwas, was sowohl autonom gesteuert wird. Also ich atme auch, ich muss mich nicht drum kümmern zu atmen.
Richtig.
Aber auch steuerbar ist. Ich glaube, das ist eine der wenigen Körperfunktionen, auf die man auch bewussten Zugriff hat.
Stimmt. Also
autonomen Körperfunktionen, lebenserhaltenden. Meine ich, ist die Atmung das Einzige, das man auch bewusst regulieren kann. Ja, und insofern ist es eine gute Methode, um zu regulieren. Also
ja. Ja. Das ist halt generell so ein Thema, ne? Regulation. Also wenn ich ein übererregtes Nervensystem habe und ich verfüge über bestimmte Arten der Regulation oder bestimmte Techniken der Regulation, dann kann ich mir damit kurzfristig helfen. Atmung kann sowas sein. Was anderes kann sein, dass ich zum Beispiel meine Ohren massiere hier. Ja, also jetzt nicht nur ein paar Sekunden, sondern wirklich, ich kann vielleicht hier im unteren Bereich von den Ohrläppchen anfangen und dann lasse ich mir 1-2 Minuten Zeit und massiere wirklich langsam hoch und werde dann merken, je nachdem, wie stark der Erregungslevel vorher war, wenn der jetzt nicht so super stark war, dass da in mir was runterkommt. Das ist auch kein Wunder, weil wenn man zum Beispiel zur Akupunktur geht, dann werden halt Akupunkturnadeln auch ganz häufig an den Ohren gesetzt. Also hier gibt's viele Akupunktur- und Akupressurpunkte. Das ist zum Beispiel auch eine Regulationsübung. Eine andere Regulationsübung, oder das ist noch nicht mal eine Übung, ist, wenn ich was esse. Mit Essen, mit Trinken kann ich auch für Regulation sorgen. Ja, es gibt einen Muskel ganz tief unten im Hals, das ist der Zungengrundmuskel. Wenn der irgendwie berührt wird, wenn der bewegt wird und das immer wieder und immer wieder, was ja beim Essen passiert durch das Schlucken, dann hat das auch das wieder eine vagotone Wirkung. Mhm. Ja, wirkt auch wieder auf diesen Teil des Vagus, der für Ruhe und Entspannung sorgt. Und ich glaube, das können auch viele nachvollziehen. Ja, so manch einer, der irgendwie aufgeregt ist oder sowas, kriegt auf einmal so einen Hunger irgendwie, was weiß ich, sich einen Hamburger zu kaufen oder sowas und dann isst er diesen Hamburger und anschließend geht's ihm besser.
Mhm. Ja, hat das auch ein bisschen was von Ablenken? Also, du hattest gerade so, also es klang gerade so ein bisschen wie, man kann sich auch so sozusagen wie so ablenken. Also könnte man zum Beispiel auch Fernsehen gucken einfach?
Sicher auch. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das halt direkt so eine Wirkung auf den Vagus hat. Das weiß ich nicht.
Ja, okay.
Das würde sicher davon abhängen, was man sich da jetzt anguckt. Ja, aber so, weil es ist ja in dem Sinne keine wirkliche körperliche Aktivität. Mhm. Ja, das ist total körperlich. es ist total körperlich, ja, das mit dem Essen, Schlucken, das ist total körperlich, was ist mit dem Gucken jetzt, ne, das geht, kommt auf einer mentalen Ebene rein. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mir jetzt Inhalte anschaue, die potenziell beruhigend wirken, das können zum Beispiel, also was ich mal gehört habe, ist diese ganzen französischen Komödien, diese französischen Filme, wo viel soziale Interaktion stattfindet, wo die auch letztlich irgendwo so ein bisschen dann in irgendwelche Stromschnellen reinkommen, aber letztlich sich dann doch wieder alle finden und irgendwie wieder zusammenfinden, dass das in einer sehr positiven Weise auf unser Nervensystem wirkt, ja, dass auch das irgendwo so eine beruhigende Wirkung hat. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als so ein Regulation, also eine Regulationsmöglichkeit sehen, wo ich direkt auf meinen Vagus wirke. Ne? Du hast aber jetzt eben gefragt, ob es was mit Ablenkung zu tun hat, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel was esse. Und das glaube ich eher nicht. Also ich würde das nicht Ablenkung nennen, weil es geht nicht darum, dass ich meine Aufmerksamkeit auf was anderes richte, sondern es passiert wirklich was im Nervensystem direkt. Es wird was direkt aktiviert. Ja, so wie wenn ich bestimmte Stellen in meinem Körper hätte und ich müsste die nur kennen, dann drücke ich da drauf, das wäre jetzt einfach, wenn es nur so wäre, ja, dann drücke ich da drauf und wenn ich da lang genug drauf drücke, dann, dann geht's runter. Ne? Auf eine Weise ist es so.
Ja, singen habe ich mal gehört.
Auch.
Reguliert.
Ja. Genau, wegen der Vibration hier im Kehlkopf. Diese Vibration im Kehlkopf hat auch, weil dieser Nerv, das ist der 10. Hirnnerv, glaube ich, dieser Vagus. Und der hat einen bestimmten Verlauf und der läuft unter anderem auch hier vorbei.
Okay.
Und wenn ich jetzt halt auf dem Summen zum Beispiel, ne, dieses Wum, 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 und ich lasse das einfach mal so, ich mache das eine Zeit lang, ein paar Minuten, auch das hat eine regulierende Wirkung.
Ja, also bei mir hat das mit dem Atmen immer so am besten funktioniert, weil, na, also ich war immer ein, also bei mir sind diese Träger waren eher immer in Gruppen bei der Arbeit, vielleicht auch in Momenten, wo ich funktionieren musste. Also da hätte ich jetzt nicht summen können, ne? Zum Beispiel, ne? Und ich meine, ich war so in meiner Funktion, ich war ja beim Film früher als Tonmann. Und wenn dann Aufnahmen laufen, kannst du natürlich nicht singen oder so.
Klar. Du musst was finden, was der Situation angemessen ist.
Ja, genau. Und das mit dem Atmen kriegt eigentlich niemand mit. Und so war das für mich eine ganz gute Möglichkeit, meine Wahrnehmung so zu verändern über die Atmung.
Ja.
Das finde ich ja, also das muss man, also ich finde, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Mechanik, die da passiert, also es gibt einen Reiz von außen, der wird vom Nervensystem erkannt als Gefahr. Es springt an und plötzlich verändert sich die Wahrnehmung der Welt.
Ja.
Vorher war alles vielleicht ganz gut und schöner Tag und mit einem Schwupp, ohne dass du es in der Hand hast, ohne dass irgendwas auffällig passiert, verändert sich die Wahrnehmung der Welt und du hast Angst, willst weg oder du willst angreifen, was auch immer da kommt, das kann sehr unterschiedlich sein.
Ja.
Aber was das für eine Kraft hat, und was das bedeutet, also ich es hat auch so was Philosophisches für mich, die, was ist denn die Wahrheit dann? Also wenn die Wahrnehmung der Welt gekoppelt ist an deinen inneren Zustand, was ist denn dann die Wahrheit? Solche Fragen kommen dann bei mir auf. Und wie verlässlich wie verlässlich bin ich als wahrnehmendes Subjekt, also wenn ich keinerlei Zugriff habe auf die Art und Weise, wie ich wahrnehme.
Ja, in manchen Situationen hast du die tatsächlich nicht, genau.
Ja.
Aber eben auch nicht immer. Ne?
Nee.
Aber die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, ist halt bei einem traumatisierten Nervensystem weitestgehend durch das Nervensystem, durch die Verschaltung im Nervensystem bestimmt. Erst wenn diese Verschaltungen an Gewicht verlieren, ich meine, die Verschaltung kann man auch nicht loswerden, aber die bleiben ja da, auch in Form von Erinnerungen womöglich, ob es jetzt bewusst oder unbewusste Erinnerungen sind, aber die bleiben da. Aber wenn der Stress auf diesen Verschaltungen nachlässt, wenn der womöglich aus dem System rausgehen kann. Da können wir gleich nochmal drauf kommen, wie man da vorgehen kann. Mhm. Dann wird das Nervensystem nicht mehr in dieser Art und Weise gefordert. Weil es ist ja immer letztlich nur eine Frage von Interpretation. Das Nervensystem interpretiert. Es gibt einen Mechanismus im Nervensystem, der wurde von einem Wissenschaftler in den 90er Jahren als Neurozeption betitelt. Und dieser Mechanismus, der läuft 24/7, also rund um die Uhr läuft der. Und er interpretiert alles, was er innen im Körper und auch außen mitbekommt. Und entsprechend der Interpretationen, die da verschaltet sind, reagiert das Nervensystem dann. Hm. Und bei einem dysregulierten Nervensystem oder bei einem Nervensystem mit Traumafolgen werden auch Interpretationen gemacht, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben, weil das in der Phase, in der das Ganze sich geformt hat, entstanden ist, eben so reingekommen ist in das Nervensystem. Hm. Ich meine, das einfachste Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich meine, das haben ja alle Säugetiere. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund nimmst, der ist mal mit einem Schirm geschlagen worden. Und jetzt ist dieser Hund 5 Jahre später in einer Familie, in der alles total super ist und da gibt es gar keine Probleme, ist total voll integriert. Und auf einmal greift jemand zum Schirm. Da dreht der Hund völlig durch. Und es besteht ja objektiv keine Gefahr. Aber für das Nervensystem dieses Tieres besteht jetzt gerade Lebensgefahr. Ja. Und das kommt durch diese Verschaltung. Ne? Also das ist zum Beispiel mal so ein ganz einfaches, aber plakatives Beispiel.
Ja, das sind dann so Trigger.
Trigger, genau. Ja. Ne? Und so ist das halt. Ich meine, wir haben ja davon gesprochen in der letzten Folge, wie sich Entwicklungstrauma bildet, dadurch, dass Dinge immer wieder und wieder und wieder und wieder geschehen. Und wie das gesamte Erleben dadurch geformt wird. Und das ist dann praktisch die Realität, die wir dann im Außen wahrnehmen, mit einem dysregulierten Nervensystem. Und erst wenn das in die Heilung kommt, dann merken wir Stück für Stück, was es eigentlich wirklich war. Und wirklich war jetzt nicht in irgendeinem spirituellen Sinne, sondern wirklich war in dem Sinne, dass das, was ich da draußen wahrnehme, auch als ungefährlich interpretiert werden kann. Weil ich meine, wir leben in einer Welt, also wir jetzt hier in Deutschland, wir leben in einer Welt, wo wir keine Angst haben müssen. Wir müssen keine Angst haben, dass wir aus der Tür gehen und in Maschinengewehrhagel kommen. Wir müssen auch keine Angst haben, dass irgendwelche großen Naturkatastrophen uns ereilen. Da geht's uns allen ganz gut hier. Und trotzdem haben wir in unserem Nervensystem ständig Gefahr verschaltet. Mhm. Und vor allen Dingen haben wir Gefahr verschaltet in Bezug auf die anderen Menschen. Wir stufen andere Menschen potenziell als gefährlich ein. Ja. Obwohl von denen überhaupt keine Gefahr ausgeht. Aber die Einstufung ist eben da und das ist die Realität des Nervensystems. Mhm. Und wenn ich daraus langsam aufwache, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass ich dann auf einmal ein völlig neues Leben habe, eine völlig neue Sicht auf die Welt habe und das, was mir vorher alles als gefährlich erschien, in Wirklichkeit gar nicht gefährlich ist. Was natürlich jemand, der nicht an Traumafolgen leidet, die ganze Zeit schon so wahrnimmt. Mhm. Ja, es ist wie das Aufwachen aus einem bösen Traum.
Und ich selbst habe es mehrfach erfahren, ich an mir selbst in der Therapie, aber auch ich habe es bei anderen gesehen in der Begleitung, dass es manchmal Momente gibt, wo über die Prozessarbeit meist, oder ich denke zwar immer, über Prozessarbeit irgendwelche Dinge im Körper und im Bewusstsein passieren und sich plötzlich die Sicht verändert hat. Also, ne, wo dann saß ich da und dachte, wow, der Raum sieht auf einmal viel heller aus. Oder ich habe das Gefühl, ich kann plötzlich viel klarer sehen. Und das letzte Mal, als ich das hatte, das gar nicht so lange her war, vor ein paar Wochen, das war ja auch in so einer Zweierarbeit, die ich mit jemand hatte, da war es so, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, also wir haben so, ich hatte die Augen zu und wir waren da so unterwegs mit Themen, und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich schiele. Und es fühlte sich an, als hätten, also die Augen haben irgendwie eine Zeit lang gebraucht, um irgendwie das Bild wieder klarzustellen. Hm. Kennst du diese Phänomene?
Nee,
es gibt
nicht so.
Ich habe sogar in einem der Namenbücher drüber gelesen, und der Lawrence Heller spricht davon, der spricht davon, dass er es für wahrscheinlich hält, dass das Momente sind, in denen das Nervensystem neu geschaltet wird, irgendwie neue Verbindungen kriegen. Mm. Aber er hat's so offen gelassen, er weiß es nicht, aber das wäre vielleicht mal spannend zu erforschen. Das hat mir gezeigt, okay, das sind bekannte Phänomene. Also ich weiß, meine Freundin hat mir auch schon so Sachen erzählt, ich habe es bei einigen anderen auch schon so mitbekommen. Mhm. Und ich, als ich das gelesen habe, dass das eine mögliche Erklärung sein könnte, dann da habe ich mich einfach total gefreut. Also dass das sozusagen was Bekanntes und Gutes ist, ja.
Also das Einzige, was ich in dem Kontext jetzt erinnere, aber das ist halt meistens in irgendwelchen therapeutischen Settings gewesen, auch bei unterschiedlichen Therapeuten, dass ich manchmal in so eine Art wie Verwirrungszustände gekommen bin. Ja, dass ich auf einmal gar nicht mehr wusste, wo bin ich jetzt hier, was war jetzt gerade los und so, ja. Und das wurde von diesen Therapeuten durch die Bank, obwohl sie es jetzt nicht untereinander kennen und auch in unterschiedlichen Richtungen arbeiten, immer als was Positives gekennzeichnet. Ja, die sagten dann so sinngemäß, da verdrahtet sich gerade was neu. Also das scheint ein bekannter Effekt zu sein, ja.
Okay, wobei genau das, das kenne ich auch, dass ich dann plötzlich da sitze und ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es gerade geht. Mhm. Und ich habe da eher hin und wieder gehört, als jetzt gehst du weg.
Ja, ich glaube, das gibt es auch. Aber es hat eine andere Qualität als das, was ich gerade gemeint habe. Okay. Weil das kenne ich auch, ja?
Ja, so von wegen
das wie so ein Blackout, ja? Mhm. Wie so ein Blackout. Aber das eine ist ein Blackout, wo irgendwie nur die Erinnerung fehlt. Und das andere ist wie so eine Verwirrung. Weil es ist schwer voneinander zu differenzieren jetzt, wenn ich versuche, das in Worte zu fassen. Ja. Aber ich bin bei dir, ja. Auch das, ne? Okay. Das ist dann weggehen. Das ist eher dissoziieren, was du da beschreibst gerade.
Ja, genau. Ja. Und auch da müsste man dann sagen, also wenn man an diesen Punkt kommt, wo man eben dissoziiert, dann ist es kein, auch dann muss es kein bewusstes Weggehen sein, sondern es passiert automatisch halt, weil ja, irgendwas getriggert hat, ne? Und
ja, wichtig ist auch hier wieder, sich dafür nicht falsch zu machen. Mhm. Ich meine, Dissoziation ist auch wieder eine Funktion vom Nervensystem. Nur du sagst es ja gerade schön, es ist kein bewusstes Weggehen. Also niemand geht bewusst weg, so nach dem Motto, nö, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, jetzt gehe ich weg. Sondern das ist ja etwas, was dich wie von innen überkommt. Und du merkst dann nachher vielleicht, wenn du schon gut ein bisschen Arbeit gemacht hast, innere Arbeit, dass du das dann schon bewusster wahrnehmen kannst und sagst jetzt, oh, ich glaube, ich bin gerade weg.
Ja.
Ne? Oder ich war gerade weg. Ne? Also das ist ja schon ein Quantensprung, dann das überhaupt mitzubekommen.
Ja.
Ja. Und das machst du nicht selber. Das ist eine Verschaltung im Nervensystem, die macht das. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich in irgendeiner Weise falsch zu machen, ja, oder zu sagen, oh, ich habe es wieder falsch gemacht, ich habe es wieder nicht hingekriegt, ich bin wieder weggegangen und wieder bin ich nicht bewusst gewesen. Alles überflüssiger Quatsch.
Und das ist so der Teufelskreislauf, finde ich, bei Bindungstrauma, dass du sowieso schon mit Zuständen und unangenehmen Gefühlen und vielen ja, Problemen konfrontiert bist und dann knallst du dir noch eine auf den Deckel und auf ja, und peitscht dich noch, weil du davon ausgehst, dass du selbst schuld bist. Ja. Und auch das, ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ist eine Schutzfunktion des Kindes. Also das Kind muss annehmen, dass es an ihm liegt. Also wenn ich richtig wäre, wenn ich gut wäre, dann würde ich doch bekommen, was ich brauche von meinen Eltern. Da ich aber das nicht bekomme, muss ich schlecht sein. Ja. Und ja, und das hält ein Leben lang an. Ne? Und ja, ich finde es ganz schlimm. Und es findet
für ja nicht unbedingt. Ne? Also es muss nicht ein Leben lang anhalten.
Genau, nee, wenn man nicht bewusst ist.
Wenn man nie auf den Zweig kommt, dass da vielleicht irgendwie was nicht in die funktionale Richtung läuft, ne? Also wenn man das nicht mitbekommt, dann hält das ein Leben an, ja.
Genau, das meine ich, ja. Ja,
aber wir sprechen ja gerade darüber, dass man das eben auch auf einen anderen Weg bringen kann, wenn man weiß, wie die Zusammenhänge sind und in welche Richtung man abbiegen kann und wie.
Also wie ist noch ein ganz Riesenthema, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber sehr gerne das nächste Mal zum Beispiel. Also was gibt's für Möglichkeiten? Was kann man überhaupt machen? Mhm. Was ich jetzt aber gerade, weil es so schön dazu passt, noch in den Raum werfen wollte, ist, es kam unter einem der Videos ein Kommentar von einer Frau.
Und ach in dem ja, Video, hast du am Anfang mal kurz erwähnt, ja.
Genau, in dem Video ging es eben um Sanftheit und Mitgefühl. Und die Frau hat dann gefragt, was bedeutet das überhaupt? Wie kann ich überhaupt sanft mit mir sein? Wie geht das? Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen.
Ja. Hast du dann was Bestimmtes im Hinterkopf?
Ja, also ja, viel sogar. Also, weil ich kenne das Thema sehr, sehr gut. Und vor allem auch diese sich selbst verantwortlich machen dafür, dass man eben sich, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie komisch, man ist anders, man passt nicht dazu, man will eigentlich dazugehören, aber man hat das Gefühl, naja, irgendwie passt man aber nicht dazu. Und dieses selbstverantwortlich machen, ja, das ist halt, weil ich zu blöd bin oder das ist halt, weil ich zu komisch bin, zu anders bin, das kenne ich sehr gut. Also ich denke, ich bin viele Jahre meines Lebens, habe ich mich so durchgepeitscht. Und es war für mich ein blinder Fleck. Also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass ich hart mir selbst gegenüber bin. Mhm. Und was heißt jetzt Weichheit? Also Weichheit bedeutet, mich nicht länger selbst zu verurteilen. Mich nicht länger zu beschimpfen. Und es klingt jetzt so, als könnte man das einfach so umschalten. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, guck mal, wie du mit dir selbst umgehst. Schau mal, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und wie du mit dir selbst sprichst und bist. Also, bekomm einfach mal ein Gefühl dafür, wann du hart mit dir bist und vielleicht auch wesentlich härter wie mit deinem Umfeld. Das wäre jetzt das wäre mal so ein erster Impuls. Hast du was, Markus?
Ja, im Prinzip das, was wir schon ein paar Mal gestriffen haben jetzt in dem Gespräch eben, nämlich, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass unser autonomes Nervensystem das Sagen hat, solange wir noch mit Traumafolgen rumlaufen. Und alleine dieses sich das bewusst machen, hilft mir persönlich sehr dabei, viel sanfter, liebevoller mit mir zu sein. Also ich habe, seit mir das wirklich so richtig klar geworden ist, überhaupt keine selbstabwertenden Gedanken mehr. Weil ich weiß, ich unterlege dem, was da an Traumafolgen in mir gerade passiert. Also selbst wenn ich, sagen wir mal, ich komme jetzt noch mal in diesen depressiv-lustlosen Zustand rein, ja, was mir immer mal wieder passiert, dann weiß ich in der Tiefe mittlerweile, dass die Gedanken, die ich dann über mich habe, aus diesem Zustand herauskommen. Und wenn dieser Zustand wieder vorbei ist, dann hören diese Gedanken auch wieder auf. Und wenn ich dann im Nachhinein da drauf gucke und sehe, dass ich diese Gedanken gehabt habe, dann habe ich mich früher dafür verurteilt, dass ich diese Gedanken hatte. Weil ich irgendwas in mir drin hatte, sagte, du darfst nicht so ein Mist denken. Früher habe ich tatsächlich noch gedacht, ich würde diese Gedanken irgendwie selber machen. Ich habe mich dafür schuldig gemacht. Weil ich die falsche Einstellung hätte, die falsche Haltung oder was auch immer. Jetzt mittlerweile weiß ich, aha, da ist gerade irgendeine Welle durch mein Nervensystem durchgelaufen, was irgendwo einen Auslöser gehabt hat. Ich kann natürlich auf Entdeckungsreise gehen. Was ist der Auslöser gewesen oder sowas? Das ist sicherlich hilfreich. Also der Auslöser im Jetzt, ne? Das früher, das interessiert eigentlich weniger dabei. Was hat es jetzt ausgelöst? Kann ich mir angucken. Und wichtig ist aber gleichzeitig, dass ich einfach weiß, es hat irgendeinen Auslöser gegeben und mein Nervensystem ist angesprungen und hat das produziert in mir. Also muss ich mich dafür nicht mehr falsch machen. Ich muss mich nicht falsch machen für die körperlichen Automatismen, die mein Körper irgendwann generiert hat, weil er einfach überleben wollte. Und mit denen ich jetzt immer noch rumlaufe. Und mit denen ich, um nochmal einen Ausblick auf demnächst zu geben, wenn wir uns nochmal treffen, und mit denen ich nicht mein weiteres Leben lang rumlaufen muss. Ja, es gibt da einen Ausweg.
Also mir hat es auch geholfen, den Blick mal auf dieses Kind zu werfen, das da war und das eben Probleme bekommen hat, was etwas vermisst hat, was, also bei mir jetzt persönlich konnte ich sehen, wie ich in diesem Spannungsfeld zwischen meinen Eltern stand und wenn es dann Krach und Streit und Aggression gab, wie hilflos und ohnmächtig ich mich gefühlt habe und wie sehr ich versucht habe zu vermitteln und wie machtlos ich war. Und wenn ich mir anschaue, was mir selbst als kleines Kind, was ich da ausgesetzt war, dann hilft es mir, Mitgefühl zu haben. Und sanft zu mir selbst zu empfinden. Weil ich sehen kann, dass ich Opfer einer Situation war. Opfer meines Umfelds.
Ja.
Genau. Und was ich vielleicht
sehr wesentlich, auch... Ja. Das anzuerkennen, ja. Das anzuerkennen, dass dir etwas widerfahren ist.
Ja.
Und dass nicht du falsch bist und du etwas falsch gemacht hast oder das kleine Kind in dir falsch ist oder irgendetwas falsch gemacht hast, sondern diesem Kind ist was widerfahren. Und ich meine, es ist wunderschön, was du da gerade beschreibst, ja, diese Sichtweise auf dein jüngeres Selbst. Da braucht es aber auch eine gewisse Reise für, glaube ich, bis man diese Sichtweise entwickeln kann, ja. Ich glaube nicht, die kommt bestimmt nicht so, ja.
Naja, also das ist immer schwer zu sagen, ne? Also mir fällt es schwer zu sagen, was es braucht, um jetzt zu so einer Sichtweise zu kommen, weil bei mir lief es halt, wie es bei mir lief und ne, sehr individuell und so weiter. Aber ich denke schon, dass die Auseinandersetzung, die mentale Auseinandersetzung mit diesen Mechanismen bei Bindungstrauma helfen können, den Blick so auf diese Themen zumindest zu bekommen und damit man sich das nochmal vielleicht anschauen kann, wie war es eigentlich zu Hause und wie habe ich mich damals gefühlt als Kind, was gab es da nicht? Was hätte ich eigentlich gebraucht? Und ich weiß halt, das ist super schwer zu erkennen. Auch da haben wir schon drüber gesprochen, weil wir eben als Kinder keinen Vergleich haben. Wir sehen, wozu wir sind ein offener Membran und alles, was da reinkommt als Atmosphäre, ist die Wahrheit und es gibt keine Vergleichsmöglichkeit. Ja. Das heißt, wir sind zu 100% saugen wir das auf und deswegen ist es schwer, das überhaupt zu erkennen, was da vielleicht zu wenig da war oder was nicht da war. Ich meine, das ist ja das, warum man vielleicht auch von verborgener Epidemie spricht. Du kannst das Gefühl haben, es ist klar, wenn du ganz schlimme Erfahrungen gemacht hast, dann ist dir wahrscheinlich klar, okay, ich hatte wirklich eine problematische Kindheit, ich wurde gequält, ich wurde geschlagen, ich wurde sexuell missbraucht. Dann ist es sehr naheliegend und klar.
Dann ist es offensichtlich, genau. Dann ist es
offensichtlich, dass man da Verletzungen erfahren hat. Und ja, bei diesen Sachen, die eben nicht so deutlich waren, wo bestimmte Aspekte vielleicht einfach nicht befriedigt wurden, Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, umfänglich, das ist viel schwerer zu erkennen. Weil, genau aus dem Grund, wir wissen nicht, was fehlt.
Ja. Ja, ne, weil wir auch, wir haben weder damals den Vergleich gehabt als Kinder, noch haben wir ihn heute, wenn wir uns nicht, so wie wir jetzt, intensiv mit dieser Thematik beschäftigen.
Ja.
Ne, dann wird dir das natürlich alles bewusst irgendwann, ne, wenn du anfängst, dann da reinzugucken und dir das wirklich anzugucken.
Ja.
Aber das tut man ja normalerweise nicht, ne? Da muss ja einen Grund für geben, dass man da überhaupt mal hinguckt, ne? Und im Normalfall guckt man da eben nicht hin. Und deshalb wird das alles so als normal wahrgenommen. Ganz viele Leute laufen halt rum, sind schwer, leiden schwer unter Entwicklungstraumafolgen. Und wenn du die fragst, sagen die, ja, meine Kindheit war doch aber eigentlich ganz in Ordnung, die war doch eigentlich schön.
Ja. Und nochmal, um zu diesem Beispiel mit der Härte zu kommen. Also mir hätte man zum Beispiel, wenn mir jemand gesagt hätte von Bayern, du gehst aber ganz schön hart mit dir ins Gericht oder du bist hart mit dir, dann hätte ich vielleicht wie so eine Idee bekommen können und hätte dann gedacht, ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hätte es automatisch immer wieder innerlich relativiert und wäre am Ende immer wieder zu diesem Glaubenssatz gekommen, reiß dich mal zusammen, von nichts kommt nichts,
genau.
Wenn du hinfällst, steh wieder auf. Und diese
Härte wird idealisiert.
Genau, die Härte ist idealisiert worden. Ja. Damals und genau so ist es im System. Und selbst wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, du guck doch mal, wie du gerade mit dir umgehst, ich hätte das nicht, ich hätte es, glaube ich, gar nicht richtig, ich hätte es überhaupt nicht verstanden, was dieser Mensch von mir will. Vielleicht hätte ich dann gesagt, ja, mag sein, dass ich da so ein bisschen hart mit mir bin, aber im nächsten Moment hätte ich wieder gesagt, also hätte ich wieder irgendwas gefunden, wo ich zu mir selbst sage, ey, okay, wenn der so ist und der ist da so sanft mit sich unterwegs, ja, bitteschön, aber reiß dich mal zusammen.
Diese Handbewegung jetzt, ne, gerade so, hast du die gemerkt? Ja, hast du die gemerkt? Ja, im Prinzip spiegelst du damit das, was ich selber auch mit mir manchmal gemacht habe. Ja. Und auch mit den anderen gemacht habe. Wenn mir jemand gesagt hat, du bist doch viel zu hart für dich mit dir selber, ja, dann bin ich oft innerlich mit diesem Spruch unterwegs gewesen, ja, du bist doch ein Weichei.
Ja.
Ich habe das dann nicht gesagt, ja, aber ich habe es oft gedacht.
Ja, ich auch.
Und so habe ich deine Handbewegung gerade so ein bisschen interpretiert.
Ganz genau so. Und ich weiß, also ich habe mich echt oft ja, gequält einfach, ne? Also jemand anders würde jetzt sagen, ja, oder ich mir selbst habe mir das auch gesagt, ja, das ist mein Pflichtbewusstsein. Also was weiß ich, wir waren, wenn wir beim Film unterwegs waren und haben im Ausland gedreht oder so, dann war man abends in der Kneipe und hat dann einen getrunken mit den anderen. Da sind wir manchmal raus und waren völlig benebelt. Und dann waren nur noch 2 Stunden Zeit zum Schlafen, ne? Und dann ist man morgens aufgewacht und hat sich da einfach in den Hintern getreten. Mhm. Und das halt oft. Ne? Und immer und immer und immer wieder. Und das, ich möchte jetzt nicht dafür sprechen, dass es die Lösung ist, im Bett liegen zu bleiben. Aber egal. Da muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube, der Punkt wurde klar so.
Die Lösung wäre sozusagen auf dieser Ebene, dass ich mir bewusst werde, dass ich ein Wesen bin, was begrenzte Ressourcen hat und dass ich an der Stelle, wo meine Grenze ist, dann aufhöre, weil ich einfach weiß, dass ich morgen wieder gut dabei sein möchte. Ja, so, das wäre die Lösung in Anführungsstrichen auf dieser Ebene, ne? Und wenn ich das aber völlig alles wegtue, weil ich ja diese Glaubenssätze habe, ja, komm hier, was mich nicht tot macht, macht mich härter, ja, und dieser ganze Kram, das sind ja alles so Kriegsterminologien. Ja? Ja. Wenn man sich das mal anguckt, wo das seinen Ursprung hat, dann passt das immer gut zu Krieg. Ne? Und ich meine, es ist kein Wunder, es sind noch nicht so viele Generationen weg von uns, dass wir mit diesen Dingern rumlaufen.
Genau. Und das wollte ich noch erwähnen, dass ich denke, dass dieses Thema innere Härte und hart mit sich umgehen, ich glaube, dass das viele Menschen kennen, weil das auch ein gesellschaftliches Thema ist, eben aus dem Kriegszusammenhang, oder es waren 2 Weltkriege und preußische Erziehung, und das ist ja genau das, reißt sich zusammen, frohen Mutes, wenn's weh tut, egal, weiter geht's. Ne? Das ist ja diese Philosophie, die unsere Eltern und Großeltern gelebt haben. Ja.
Ja.
Ja. Und ich wollte noch mal kurz was sagen zum Abschluss zu dem Thema Sanftheit, oder einen Versuch mal, diese Frage zu beantworten: Wie kann ich eigentlich sanft mit mir sein? Ich würde gerne erzählen, wie sich's bei mir dargestellt hat, weil das fand ich unheimlich spannend. Und ich weiß nicht, ob man da das jetzt so übertragen kann auf jemand anders. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das sind immer individuelle Erfahrungen, Erfahrungsprozesse. Aber was es bei mir gemacht hat, körperlich, das fand ich sehr spannend, dass ich mit diesem Thema mich vertieft habe, Sanftheit mir selbst gegenüber, kam ich in einen Körperzustand, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass ich Sanftheit an meiner Körperfront empfinden kann. Also ich kann meinen Körper vorne, die Front, loslassen, und es fühlt sich ein bisschen an, wie sich verletzlich zeigen. Also andersrum gesagt, wenn ich meine Front nicht loslasse, habe ich das Gefühl, ich bin besser geschützt. Also wenn dann irgendein Pfeil kommt oder so, dann mir kann weniger passieren. Das wiederum brachte mich zu einer Empfindung, dass ich aber doch Kraft habe, und diese Kraft sitzt in der Wirbelsäule. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich meine Front loslasse und meine Kraft in der Wirbelsäule sein lasse, dann fühlt sich das für mich weich, sanft und rund an. Und ich brauche weniger Kraft. Also das ist jetzt sehr individuell. Ich weiß nicht, ob es jemand hilft, aber ich wollte es mal teilen. Also wenn ich meine Front halte, dann kommt meine Aufrichtigkeit oder mein Aufrechtsein über eine Körperverspannung der ganzen Front zustande. Und das ist sehr, das kostet sehr viel Kraft, und die Wirbelsäule hängt dann auch irgendwie krumm da. Wenn ich aber die Kraft in die Wirbelsäule lenke und sie da sein lasse, und ich kann die Front vorne loslassen, dann bin ich aufrechter und brauche weniger Kraft. Ich bin nach vorne hin verletzlich und sanft und
trotzdem kraftvoll.
Und trotzdem kraftvoll, ja.
Wow. Das ist für mich jetzt gerade sehr inspirierend, ja. Also ich habe diese Erfahrung so noch nicht gemacht, und das inspiriert mich jetzt, da mal drauf zu achten,
zum Ausprobieren,
mal zu gucken, was so passiert. So, das finde ich sehr spannend.
Ja.
Ja.
Also es soll keine Schablone sein, aber vielleicht inspiriert es und man kann.
Genau, ja, man kann ja mal gucken. Jeder kann ja mal gucken bei sich, wenn er will. Ne? Also ich will gerade. Ne? Ich möchte mir das anschauen einfach mal. Das ist für mich ein. Ja. Das wird mit Sicherheit irgendwo hängen bleiben und wird in irgendeiner Situation so zu einer Erinnerung kommen. Und wie ist es denn jetzt gerade? Weil ich weiß ja schon, dass ich halt oft, ne, hier so Brust raus und so. Ja, ne? Das mache ich schon, ne?
Ja, ich auch.
Was mache ich da alles eigentlich, ne? Ja. Und dann mal einen Fokus so auf meine Wirbelsäule zu legen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Ja, genau. Kenne ich auch mit der Brust. In den Momenten, in denen ich am unsichersten war, habe ich mich immer am weitesten aufgebläht, wie so ein, wie so ein Frosch. Ja. Gut. Markus, ich denke, wir sind am Ende der Reise angekommen. Also war wieder schön mit dir. Ein schöner Austausch.
Ja, und ich auch.
Und ich möchte nochmal sagen an die Menschen, die gerade zuhören, insbesondere jetzt auf YouTube, schaut, wenn ihr das Gefühl habt, dass das hilft und dass das wichtig ist und ja, gute Themen und eine gute Art der Darbietung ist, also eine verständliche Art und Weise der Darbietung, dann teilt gerne diesen Podcast mit Menschen, bei denen ihr das Gefühl habt, das könnte wichtig sein für die. Und so können wir gemeinsam helfen, das Thema mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen. Und wir freuen uns auch ja über Kommentare hier auf YouTube. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie auch gerne. Und wir versuchen gerne, sie hier zu beantworten. Also schauen wir mal, wie viele Fragen kommen. Wenn es zu viele sind, dann wird es nicht gehen. Aber die Einladung möchte ich gerne aussprechen. Beteiligt euch und dann wird es lebendig.
Ja, ich bin ganz neugierig.
Ja.
Wie das weitergeht, was das für eine Dynamik kriegt.
Ja.
Ja. Schön, das zu machen mit dir. Schön.
Ebenso, Markus. Gut, mein Lieber. Dann würde ich sagen, bleib sanft. Sanfte Träume.
Ja. Es gibt so einen Film, da sagen die immer, sanfte Grüße. Aha. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist lustig.
Die Handbewegung kommt mir bekannt vor. Aber
nee. Ja.
Okay, mein Lieber.
Ja.
Dann gute Nacht, happy day, bis bald, Markus.